Hallo Gunnar.
Hallo Sven. Einen schönen Nachmittag, Vormittag oder Abend, je nachdem, wann du ihr diesen Podcast hört.
Ja, das ist ja auch das Schöne an Podcasts, dass man die Zeit souverän anhören kann, wann immer man möchte. Herzlich willkommen auch von mir an die Hörerinnen und Hörer zu unserer 10. Folge von Vivere Necessa Est, dem Podcast über Herausforderungen und Chancen der neuen Arbeitswelt. Wir haben uns heute mal wieder ein spannendes Thema vorgenommen, über das wir sprechen möchten. Und das ist auch ein Thema, bei dem sich meine Einstellung so mit zunehmender Erfahrung im Job deutlich geändert hat. Es geht um die Fehlerkultur in Unternehmen und halt auch damit um die eigene Einstellung zu Fehlern. Und wenn man irgendwo jung ist, neu anfängt, dann ist ein Fehler immer was ganz Schreckliches, das man vermeiden möchte. Mittlerweile habe ich aber auch gemerkt, dass Fehler Chancen bieten. Und gerade wie man im Unternehmenskontext damit umgeht, ist halt eine Frage, der wir uns heute widmen möchten.
Das erinnert mich an, einige von unseren Hörerinnen und Hörern wissen ja, dass ich auch Jäger bin. Und das erinnert mich an folgende Geschichte. Ich war also ein ganz junger Steppke und gerade frisch mit meinem Jagdschein bewaffnet, obwohl ich also in einer Familie aufgewachsen bin, wo das ganz normal ist. Und ich erinnere noch, wir sind also zur Einladung zum strengen Onkel gefahren. Der stand da vor allen und dann hat gesagt, aber dass mir ja keiner daneben schießt. Also ich erwarte nur perfekte Schüsse. Also das, was ich hier natürlich verstehe, ist, kein Mensch gerade bei so ernsten Dingen möchte, dass ein Tier leidet, und natürlich ist es verständlich, dass du fehlerfrei schießt. Das hat aber dazu geführt, dass mehr als die Hälfte der Leute einfach nicht geschossen haben und viele davon einfach dann gefunden haben, nee, also diese Einladung nehmen wir nicht an. So, warum steige ich mit so einem polarisierenden Thema ein, wo es um Leben geht und um Jagd? Das ist ja nicht jeder ein Jagdfreund. Und auch ums Töten. Ich steige deswegen ein, um einfach klar zu machen, was halt passiert, wenn wir Fehler machen. Wenn wir Fehler machen, passiert ein Schaden. Und der kann ganz, ganz harmlos sein. Ich meine, der Fehler jetzt gerade vorhin, Sven hat beim Einstieg sich ein bisschen verdiddelt oder ich habe mich ein andermal verdiddelt und dann fangen wir halt noch einmal an. Das ist alles kein Problem, nicht? Also solche Fehler, die sind ja total gut. Sven nickt, das könnt ihr nicht sehen. Und dann gibt's natürlich jetzt den Moment, dass ich das Jagderlebnis auf Sven übertrage und sage, Sven, also echt jetzt, ich habe keine Zeit, das muss einfach von Anfang an perfekt sein. Und meine Frage an dich, Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, wie geht's dir, wenn du die Ansage kriegst, du darfst keine Fehler machen? Und Sven, wie geht's dir, wenn ich dir sage, Sven, aber jetzt bitte keinen Stotterer, kein M, kein Fehler?
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen mache, ist deutlich höher, als wenn ich entspannt wäre und da nicht so drauf achte, keinen Fehler zu machen.
Genau. Und damit reißt du dich ein in alle, also auch in mich. In dem Moment, in dem ich weiß, da darf jetzt kein Fehler passieren, dann gelingt mir das nur dort, wo ich eine hohe, auch stresserprobte Routine habe. So, jetzt überleg dir mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viele Leistungsbereiche du in deinem Leben hast, wo du eine hohe, stresserprobte Routine hast. Also ich wünsche dir möglichst viele. Bei mir sind es nicht so viele. Ein paar gibt schon. Aber der überwiegende Rest ist so, dass ich sage, ja, ich bringe eine vernünftige Leistung zusammen, wenn ich einigermaßen entspannt bin und jetzt kommt der wesentliche Punkt, wenn ich mich sicher fühle. So, und was meine ich mit sicher? Mit sicher meine ich gar nicht so sehr ergebnissicher, sondern wenn ich mich persönlich sicher fühle. Das heißt, wenn ich irgendeinen Bock baue, dann sind die Auswirkungen übersichtlich, also nicht so dramatisch, wie ich das vorhin gesagt habe. Und das will ich dann nachher auch gleich in den Unternehmensbereich übertreten, sondern ich fühle mich persönlich als Individuum in meiner persönlichen Integrität sicher. Das heißt, ich weiß, wenn ich irgendwas mache, dann schreit mich keiner an, dann passiert mir nichts. Und ich weiß natürlich nicht, welche Geschichte mit Fehlern du selber hier hast, als Zuhörerin, Zuhörer. Ich selber bin jetzt mit 57 Jahren natürlich auch schon zum Teil aus einer anderen Kiste. Das heißt, da war so quasi Hände auf den Tisch und da gab es eine mit dem Lineal drauf. Da kannst du dir überlegen, wie wir, mit welcher Verkrampfung wir, ja, der Sven schaut schon wieder groß, das ist tatsächlich so gewesen.
Also wir sind ja ungefähr ein Jahrgang und ich habe das nicht mehr erlebt, ja, war froh. Das in Österreich ja. noch gang und gäbe?
1973, Ui. Also talking about history of Fehlerkultur, im Jahr 1973, vielleicht waren Sie, nee, ich glaube 73, wurde die physische Strafe in Österreich erst abgeschafft und unter Strafe gestellt. Also das heißt, jetzt könnte man sagen, naja, mein Gott, sind ja immerhin fast 50 Jahre, aber trotzdem muss man sich überlegen, wie lange es Lehrern und Lehrerinnen erlaubt war, eine, auf Österreichisch heißt das Dachtel, ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, das ist, wenn man so mit der Hand so über den Hinterkopf drüber reibt, ja, so ein Dachtel, das ist so eine, also keine Ohrfeige, so eine, weiß nicht, auf anderes Wort dafür wäre Reiberl, also eine Reibe. Gut, ich fasse da hier nochmal schnell zusammen, bevor wir uns in elegischen Geschichten verlieren. Also eine ganz wichtige Geschichte ist, wenn du probieren willst, was du kannst und einsetzen willst, was du kannst, was nicht in den Bereich der stresserprobten Routinen gehört, also der hochzuverlässigen Routinen, ist persönliche Sicherheit. Das heißt, du musst Fehler machen dürfen. Oder es ist der Baustein. Ich weiß jetzt nicht eins, aber das ist mal ein ganz wichtiger Baustein. Du musst Fehler machen dürfen. Ich hoffe, dass wir da bei uns in der Digitalität einigermaßen gut sind. Ich weiß nicht, Sven, wie du das erlebst.
Wie erlebe ich das? Also da kommen wir in einen ganz anderen Bereich, weil ich ja in der Digitalsee gar nicht so viel mache und mein Hauptarbeitsbereich beim Kunden ist. Aber was ich generell bei der Digitalsee sehe, ist, dass gerne experimentiert wird. Und das heißt eben auch, das kann sich als Fehler hinterher herausstellen oder eben nicht.
Genau.
Also gerade wenn man neue Dinge machen will, glaube ich, muss man sogar Fehler machen können.
Ich halte das absolut für richtig und das ist, also wenn jemand zu mir sagt, ich habe einen fehlerlosen Monat hinter mir, dann weiß ich, dass diese Person mit einer, also entweder ein Wunderwuzi ist, oder dass dieser jemand sich nur in seinen Komfortzonen, also in den, die Souveränitätszonen sind auch die Komfortzonen. Also was heißt das? Die Souveränitätszone ist jene, in der du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weißt, dass dir kein Fehler passiert. Das heißt aber auch, du hast keinen Stretch gemacht. Und das ist für mich der zweite wichtige Teil der Fehlerkultur. Also nicht nur, dass dir nichts passiert, wenn dir einer passiert, sondern dass du sogar, ich kann es nicht sagen, 10%, 15%, je nachdem, wo du tätig bist, Fehler durchaus passieren dürfen. Und zwar dort, ich wiederhole nochmal, dort, wo der Fehler nicht die Integrität von anderen Menschen, Tieren, egal was, also in irgendeiner Form beeinträchtigt. Also 80% Fehler Freiheit im sicherheitskritischen Bereich, zum Beispiel beim Überprüfen der Bremsen von Reisezugwagen, finde ich nicht so gut. 80% Fehlerfreiheit in anderen Bereichen, zum Beispiel in der kreativen Gestaltung, also ich denke jetzt an mich, wenn ich jetzt eine neue Unterlage mache, wenn ich ein Konzept ausarbeite, wenn ich die Strategie für unsere Firma überdenke, wenn ich da 80% habe, dann bin ich schon glücklich. Also man sagt ja nicht, wenn du 50-50 Trefferquote bei der Strategie hast, war schon richtig gut. Also, wie gesagt, das Zweite hängt, also erstens, es passierte nichts, zweitens, du wirst sogar ermutigt, Fehler zu machen. Und jetzt gibt es aus meiner Sicht noch eine dritte Geschichte, die extrem wichtig ist, schau, stell dir vor, ich mache den Fehler, ich komme zu spät zu unserem Meeting. Weil ich ein schlampiger Mensch bin, bin ich übrigens. Unsere Tochter sagt immer, meine Frau und ich, wir streiten nur, wenn sie hungrig ist oder ich meine Schlüssel suche. So, den Hunger kann ich nicht abstellen, das Schlüssel suchen, das könnte ich vielleicht irgendwie lernen. Ja. Also das Dritte ist, wenn ich jetzt zum 40. Mal meinen Schlüssel verlegt habe, dann ist ja die Frage, vielleicht sollte ich ein bisschen was lernen und vielleicht sollte ich schon beim dritten Mal tun. Und das ist die dritte große Säule, für eine gute Fehlerkultur aus meiner Sicht ist, lern was draus. Ein Fehler kann nicht passieren, ein Fehler kann auch teuer sein, also Olli Düvel und ich einer der Mitgründer der Digitalsee, haben ein Startup gehabt und wir haben gedacht, wir sind schlauer als Agile Principles, und dann hat uns die Gravität der Realität zurückgeholt. Das war ein sehr teurer Lernfehler, an dem wir zum Teil noch immer ein bisschen rumknapsen mit unserer privaten Kasse. Aber wichtig ist, dass du irgendwas draus ziehst nachher. Das war wahrscheinlich der teuerste MBA, den ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe daraus gelernt, dass bestimmte Regularien, wenn du etwas kreativ entwickelst, einfach wichtig sind. Und das sind die typischen agilen Prinzipien wie kurze Zeiten, Timeboxing, Review, Preview, und nicht zu viel auf die Platte holen und nicht glauben, du kannst bestimmte Dinge einfach durchplanen bis zum erfolgreichen Markteintritt. Also das sind einige Punkte gewesen, die mir auch in meiner persönlichen Fehlerkultur mir selber gegenüber sehr geholfen haben. Damit sind wir beim vierten Punkt. Ich hoffe, ich zähle richtig, Sven, du passt dir auf, gell?
Ja, ja.
Sind wir beim vierten Punkt. Das ist deine ganz persönliche Fehlerkultur. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, das Unternehmen ist schuld oder verantwortlich für die Fehlerkultur und nicht man selber. Also quasi die Kultur. Also für mich ist die Frage, wer ist die Kultur bei uns? Die Kultur, ja.
Das ist ein Punkt, über den ich auch schon oft nachgedacht habe. Letztendlich, und da kommt dann zum Beispiel auch die Auswahl von Mitarbeitern rein, auch wenn das etwas abschweift. Aber jeder muss halt dran mitarbeiten. Und das finde ich auch so spannend, dass man halt eine Kultur zwar irgendwie ausrufen kann, aber wenn nicht alle mitziehen und jeder da was zu beiträgt, dann ist das schwierig.
Naja, schwierig ist eine Euphemie für unmöglich. Denn wenn, also ich nehme jetzt Joachim und mich her, also wenn wir zwei da Kultur predigen und tun und die anderen tun es nicht oder gehen nicht mit, dann wird nichts passieren. Auf der anderen Seite sehe ich ganz klar, dass wir hier schon eine, wie soll ich sagen, eine Initialverantwortung haben, die dann von uns, vom Team natürlich fortgesetzt wird. Wobei auch da würde ich ganz gern ein bisschen weiterdenken. Das ist eine offene Frage eigentlich. Ja, wir sind verantwortlich, nur wenn es jemandem nicht passt, so im Sinne des Candid Feedbacks, also des offenen Feedbacks, ja, dann sag's halt. Ja, sag, das passt mir nicht. Und offen und direkt, also über Feedback haben wir ja schon gesprochen, und logischerweise sind Feedback und Fehlerkultur extrem nahe miteinander verwandt, denn das eine bedingt das andere. Du wirst kein wirksames Feedback etablieren können in deinem Unternehmen, in deinem Team, mit dir selber, wenn du nicht auch eine produktive Fehlerkultur hast. Also die konstruktive Fehlerkultur fängt bei dir selber an. Wie stehe ich dazu? Versuche ich meine Fehler rechtzufertigen bis zum Abwinken? Oder sie unter den Tisch zu kehren.
Feedback haben wir ja letzte Woche intern sehr viel geredet. Und ich glaube aber auch, dass quasi aus der Chefetage, ich weiß, dass du das Wort nicht magst, aber so spontan fiel mir kein anderes ein, dass das irgendwie vorgelebt werden muss, damit die Gesamtheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da auch mitzieht und sieht, dass das geht. Also mir ist auch schon aufgefallen, dass gerade Joachim auch mal so von seinen Fehlern erzählt und dass diese Vorreiterrolle sehe ich da auch, sowohl beim Feedback als auch bei Fehlern, dass eben gezeigt wird, so hier, du kannst einen Fehler zugeben, da passiert dir nichts.
Genau.
Und das wollen wir sogar, weil du lernst daraus und wir lernen daraus. Und ein Fehler, den man frühzeitig zugibt, ist immer noch nicht so schlimm wie einer, den man nicht zugibt und der dann im Endeffekt noch mehr Schaden verursacht.
Absolut. Also,
weil das ist nämlich die Gefahr, die ich auch noch sehe, vielleicht der fünfte Punkt, keine Ahnung. Wenn man halt eine Kultur hat, wo Fehler versucht werden, auch hinter Berg zu halten, dass die unter Umständen, bei einigen würde das funktionieren und andere werden dann noch mehr Schaden verursachen.
Mhm. Also, ja, genau. Ich meine, es gibt, wie gesagt, wenn du ein Unternehmen führst und du sagst, du hast keine Fehler gemacht, dann hast du kein Unternehmen geführt und schon gar keines gegründet. Die Frage ist, welche Fehler machst du, welche machst du nicht und in welcher Dichte machst du sie und wem gegenüber? Also du hast jetzt gerade so gesagt, es muss aus der Chefetage kommen. Mir gefällt natürlich die direkte Formulierung besser. Sag, Gunnar, Joachim, dann fangt ihr bitte an, ja. weil also A, können wir dann dieses doofe Wort Chefetage vermeiden und B, es landet der Auftrag genau dort, wo er hingehört, nämlich aus deiner Sicht, nicht bei uns beiden. Das gefällt mir übrigens beim Feedback-Modell von dem Netflix-Book No Rules recht gut, wo die auch drinnen haben, Accept or Decline. Das heißt, die haben ja diese 4A plus noch ein fünftes, also Aim to Assist, das heißt unterstützen. Ja, es soll appreciative sein, es soll actionable sein, also das heißt mit deiner Handlung sagen. Und dann kommt dieses Accept or Decline. Das heißt, am Ende sagst du, ja, ist okay, mache ich oder nee, mache ich nicht. Also wir haben ein paar Sachen, zum Beispiel Feedback von unserem Quartalsmeeting gekriegt, wo es genau um dieses Thema Feedback und damit automatisch um die Fehlerkultur geht, wo ich sage, ja, verstehe ich, nur ich nehme es nicht an. Also wir haben es reduziert auf ein Thema von 5. Mag sein, dass jemand das kritisch sieht, sage ich, es ist okay, total okay. Ich würde es das nächste Mal wieder so machen, weil es mir lieber ist. Ich mache eine Sache und die gründlich. Und das kam ja als klarer Wunsch eigentlich getragen von allen. Ja, dann machen wir das nicht. Das war, wenn du so willst, ein Fehler von mir, zu glauben, dass wir so große Brötchen in der kurzen Zeit backen können. Das war ein Fehler. Und meine Fehlerkultur hat gesagt, ich kann jetzt stur sein und den durchziehen. Oder ich kann sagen, ja, okay, das ist der Wunsch von den meisten und ich verstehe das auch. Das ist der bessere Vorschlag, dann machen wir den.
Das wäre aber in einer, also vielleicht, um da mal ein bisschen Kontext zu geben, wir hatten halt ein Quartalsmeeting letzte Woche und wir wollten uns mit dem Netflix-Buch beschäftigen, No Rules. Vielleicht kennt das der ein oder andere, der sich mit New Work befasst und haben da diverse Themencluster herausgebildet, zu denen wir arbeiten wollten beziehungsweise das war dein Vorschlag, mit dem du reingekommen bist. Und wir haben gesagt, das ist zu viel, das schaffen wir nicht. Und dann nach einiger Diskussion haben wir uns darauf geeinigt, ein Thema mit allen zu bearbeiten, was sich im Nachhinein halt auch als sehr gut herausgestellt hat, muss ich sagen. Also meiner Meinung nach.
Meiner auch.
Und es zeigt aber auch, dass Fehler, gut, im Nachhinein kann man das vielleicht beurteilen. Teilweise ist natürlich auch ein Fehler, liegt im Auge des Betrachters. Einige sind ganz klar, aber wenn die jetzt meinetwegen auch nicht angenommen werden, wenn das interpretationsbedürftig ist, dann wird das halt schon wieder schwieriger. Ich habe zum Beispiel gestern beim Kunden ein wichtiges Dokument gelöscht. Das war sofort klar, dass das ein Fehler war. Glücklicherweise ließ sich das rückgängig machen.
Ja, klar.
Aber das gab einen echten Adrenalinstoß gestern. Aber eben solche Sachen, wie gesagt, du hättest das auch durchziehen können und dann hätten wir halt hinterher nicht gewusst, war das jetzt eine gute Entscheidung, war das keine gute Entscheidung, das so zu machen.
Na, hinterher weißt du schon, vorher hätten wir es nicht gewusst. Ja. Ich habe auch in dem Moment nicht gewusst, es ist eine gute Entscheidung, das zu machen. Es schien mir einfach so. Es schien mir besser, okay, fair enough, wir arbeiten nicht arbeitsteilig, ist ein so wichtiges Thema. Das fand ich auch übrigens gut, was Mareike gesagt hat, das ist ein so wichtiges Thema, da muss man einfach mehr Zeit investieren. Du hast das ja dann auch nochmal bestätigt. Aber bevor wir jetzt, also das war so die kleine Werbeeinschaltung, wir bei Digitalsee nehmen Kultur wirklich ernst. Und gerade die Fehlerkultur. Eine Geschichte kommt noch dazu, du brauchst ein gewisses Grundvertrauen zu den Leuten, die arbeiten, die Fehler machen dürfen oder denen gegenüber, die beurteilen, ob du Fehler gemacht hast oder nicht. Also beides beidseitig. Und das ist für mich so das Wichtige an der Fehlerkultur. Fehlerkultur darf auch keine Einbahnstraße sein, so im Sinne von bedeutet nur, man darf so viel Fehler machen wie möglich und der Chef darf sich bloß nie drüber aufregen. Also ich finde, ja, Feedback ist voll okay. Das darf auch kritisch sein, vorausgesetzt, du machst einen Ausblick, was du dir erwartest. Also da gelten, das ist für mich auch wieder dieses Zusammenspiel zwischen den Feedback-Regeln, bitte, wer es nicht gehört hat, einfach diese Podcast bitte gerne anhören und der Fehlerkultur. Also wie etabliere ich einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und ohne Fehler, wie gesagt, gibt es kein Lernen. Das ist unmöglich.
Aber zu dem Thema zu viele Fehler machen, da finde ich auch den Ansatz des Netflix-Buches eigentlich sehr gut, dass man eben auch sehr transparent mit Fehlern umgeht. Und jetzt nicht, um jemanden an Pranger zu stellen, guck mal, der Herr Müller hat da schon wieder was falsch gemacht, sondern auch aus sich heraus seine Fehler kommunizieren, damit auch andere davon profitieren können. Und wenn so eine offene Fehlerkultur ist, dann würde man auch mitkriegen, wenn es wirklich Häufungen irgendwo gibt. Und dann müsste man halt ein Feedback geben, wie man denn diese Häufungen vielleicht vermeiden kann, woran es liegen könnte und so weiter.
Ja, genau. Wobei, und das ist immer wieder eine Diskussion, muss man wissen, warum Dinge nicht funktionieren? Und da habe ich eine klare Haltung. Also nein, nicht, ja, ich kann kurz hinschauen. Ich habe dazu ja ein Modell auch entwickelt, das nennt sich der Kommunikationskompass, das passt da hier sehr gut dazu. Ich kann schon ein bisschen in die Vergangenheit schauen und sagen, ja, warum ist es denn passiert? Und warum? Und aber nur unter dem Aspekt, dass ich eine Zukunftsdimension drinnen habe. So im Sinne von, warum ist es passiert und was daran könnte mir wieder passieren? Damit bin ich ja automatisch in der Zukunft, nicht? Also, warum ist mir passiert? Da denke ich nur an die Vergangenheit. Ja, keine Ahnung. Mhm. Nicht aufgepasst, ja. Das Übliche, zu faul gewesen, hab's nicht gewusst, so irgendwas nicht. Also, warum bin ich als einziger 7 Stunden lang angereist das letzte Mal? Keine Ahnung. Weil es halt die Kommunikation da bei uns jetzt nicht so war. Da könnte ich jetzt 100 Mal warum fragen. Ja, ich habe 14 Stunden meines Lebens unnötig zum Reisen verbracht und auf der anderen Seite denke ich mir...
Das hat mir so leid getan.
Ja, naja, okay. Also jetzt für euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu dem Quartalsmeeting bin ich aus Österreich nach Braunschweig angereist, von Südburgenland Kofidisch in die Berliner Straße 52E. Das dauert ungefähr 7 Stunden, um dann festzustellen, dass Jana, unsere gute Seele des Offices, hinter einem Schirm sitzt und auf viele Kacheln schaut. Ehrlich, das hätte ich jetzt hier in Kofidisch auch geschafft. Und jetzt könnte ich mich natürlich wahnsinnig aufregen, dass das irgendwie nicht deutlich genug ist. Aber, oder die anderen regen sich wahnsinnig auf, dass ich zu dämlich war, in den Kalender hineinzuschauen. Da stand der Teams-Meeting, aber wir verschicken eigentlich fast jedes als Teams-Meeting. Wie auch immer. Also ich könnte mich wahnsinnig aufregen und ich kann ganz entspannt sagen, ja, okay, jetzt bin ich halt hier, wir machen unser Quartalsmeeting fertig. Und das nächste Mal bitte einfach ganz deutlich highlighten, ist das Onsite oder ist es Offsite, fertig. Okay. Wenn ich jetzt jemanden, der Top-Arbeit leistet, Jana, ja, zuverlässig bis zum Abwinken, wenn der einmal irgend so ein, ich weiß ja noch nicht mal, ob ihr der Fehler passiert ist, aber ich will gar nicht reden mit dir drüber. Aber stell dir vor, du würdest als Chefin oder Chef jetzt die da so richtig vorführen und zur Sau machen, weil du sauer bist, das Ding, ich meine, wie viel Zuleistung, wie viel gute Leistung machst du dann, wie viel Vertrauen machst du dann mit der einen Aktion kaputt? Und was lernt sie draus, außer paranoid herumzuschauen? Also, nee, sicher nicht. Würde ich nie machen. Nicht mein Stil. Und ich finde, an so pragmatischen Geschichten wird es immer am deutlichsten, ob du jetzt da hier Wortblasen durch den Äther schickst oder ob du es halt so machst. Und das ist für mich jetzt so die Einstellung, weißt du, die du brauchst. Das ist so eine ganz, also neben dem Vertrauen, die eigene Einstellung, wie siehst du Fehler? Und da will ich das ganz gern so nochmal zusammenfassen, dass ich sage, du hast entweder eine destruktive oder eine konstruktive Fehlerkultur. Es gibt Leute, die sagen, hast du nur destruktiv oder konstruktiv? Nö, du hast vielleicht auch eine irrelevante, so im Sinne von Scheiß drauf. Aber über die, also die können wir uns nun mal leider nicht leisten zu haben, ja, oder wollen wir auch gar nicht haben, weil das bedeutet, dass das, was du tust, ja eigentlich irrelevant ist. Also, die destruktive Fehlerkultur ist vergangenheitsgerichtet und ich würde sagen, also es ist irgendein Fehler passiert, ich bleibe jetzt bei dem Einladungsding da, ja, nee, ich mach's jetzt mit dir, Sven, also ich bleibe bei dem irrtümlich gelöschten Dokument von gestern, oder wann war das? Heute?
Gestern,
okay. Irrtümliches Gespräch. Sven macht einen Fehler. Das Erste, was ich sage, wer war's? Ja, dann hebt sich da hier so virtuell sichtbar ganz leise die Hand von Sven. Das war ich. Warum ist dir das passiert? Ja, also Schuldigen suchen, Ursachen suchen, dann kommt die Rechtfertigung, warum es ihm passiert ist, dann streiten wir noch ein bisschen über die Rechtfertigung. Und wenn ich es ganz dämlich mache, dann ist Sven nachher auf mich angefressen oder hat im allerübelsten Fall vielleicht sogar Angst vor mir. Das ist der klassische destruktive Fehlerkreis. Fehler, Verursacher suchen, über Rechtfertigungen streiten und Angst auslösen. Und die Kernfrage, also diese Leitfrage ist, wer hat's denn verkackt? Ja? Sag mal schön.
Fingerpointing.
Genau, Fingerpointing.
Im Unternehmen ja auch.
Ich sag mal, die zwei wichtigsten Regeln, die du lernen musst, um in großen alten Organisationen zu überleben, ist, wenn was schief geht, ja, den Schuldigen suchen und die Regel Nummer 2 ist, don't be the one.
Ja.
Und die konstruktive Fehlerkultur, die sehe ich halt so, nicht? Also Fehler passiert, wer immer den Fehler gemacht hat, übernimmt die Verantwortung. Und das ist so die zweite Seite, nicht? Das ist nicht nur, dass es Safety und Vertrauen gibt, sondern auch die Verantwortung. Bei Sven jetzt, der sagt, ja, es ist mir passiert, ich übernehme die Verantwortung dafür, überlegt sich in seinem Handeln, wie er das nächste Mal gescheiter macht und damit erzielen wir Fortschritt. Also Fehler, Verantwortung übernehmen, anders handeln und Fortschritt. Und die Kernfrage hier ist, was lerne ich daraus? Was hilft mir das? Also das sind für mich diese zwei wesentlichen Unterschiede, eigentlich recht simpel, die eben zeigen, ob du eine unterstützende, eine dynamische Fehlerkultur in deinem Unternehmen hast oder ob du den Leuten das Leben, das Arbeitsleben zumindest bei dir möglichst schwer machen willst.
Ja. Ich meine, man macht sich ja teilweise auch selber Druck. Nicht nur, dass man von jemand anders Druck bekommt wegen Fehlern, sondern unter Umständen auch sich selber. Und ich glaube, die Tatsache, dass mit wachsender Erfahrung das nachlässt, ist einfach auch, du machst halt irgendwann nicht mehr so viele Fehler, wie du vielleicht am Anfang machst. Wenn du am Anfang deiner Berufskarriere stehst und nicht gerade ein Unternehmen gründest oder so, dann ist die Reichweite deiner Fehler ja auch immer noch relativ beschränkt. Das ist ja das Gute dabei. Also im Prinzip könnte man sagen, macht am Anfang so viele Fehler wie möglich, dass ihr daraus lernt, solange es noch nicht so richtig wehtut. Und wenn ihr in eine Situation kommt, wo Fehler mehr wehtun, dass ihr genug Lebenserfahrung gesammelt habt, um davon einige zu vermeiden.
Ja, genau. Das trifft es. Also die Prinzipien für eine wirksame, für eine menschengerechte und unternehmensunterstützende Fehlerkultur sind daher relativ simpel. Ich glaube, wir haben sie schon mehrfach durch. Auch hier im Abschluss noch einmal. Schau, dass du ausreichend Vertrauen hast. Überleg dir, was du aus den Fehlern lernen kannst, bevor du das Feedback gibst. Dann gib's Feedback oder nimm's an. Und mach's das nächste Mal einfach besser. Ja.
Und das wird auch gesehen, wenn man Fortschritte macht.
Genau.
Also, und das wird positiv gesehen, im Gegensatz zu halt den Fehlern.
Tja, kurz und bündig, Sven. 26 ja. Minuten und alles zur Fehlerkultur ist gesagt. Wir haben dir wieder mindestens eine halbe Stunde deines Lebens gespart, indem wir das nicht auf eine Stunde ausgerollt haben.
Sehr schön. Jetzt müssen wir es halt auch quasi leben.
Genau.
Und ich habe es auch schon anders erlebt. Ich habe es vor allen Dingen in großen Organisationen anders erlebt, wo sehr viel Fingerpointing betrieben wird oder auch versucht wird, die eigenen Fehler zu vertuschen, um damit wegzukommen, weil andere größere Fehler machen. Und finde das aber sehr, sehr befreiend auch, wenn man Fehler zugeben kann. Und dann halt damit konstruktiv umgeht.
Genau so ist es.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sprechen uns bestimmt innerhalb der nächsten Wochen wieder zu einem neuen spannenden Thema. Für heute verabschieden wir uns.
Lieben Gruß. Vorerst. Alles Gute. Ciao.
Ciao.